Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese ein Wort aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, von Vers 3 an. Es geht uns in Sonderheit um den siebten Vers in der Predigt. Da schreibt der Apostel Petrus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, sein Kommen in diese Welt in Macht und Herrlichkeit, ist eines der großen Themen der Heiligen Schrift. Auch Petrus behandelt dieses Thema, besonders im zweiten Brief, aber auch in seinem ersten Brief, wie wir bereits in Kapitel 4 gesehen haben, wo es heißt: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge, also die Vollendung, das Ziel aller Dinge. Da geht es also um das Kommen des Herrn zur Vollendung. Und darum geht es eben hier auch in den Versen, die ich uns gerade vorgelesen habe, in Sonderheit in den Versen 6 und 7. Petrus spricht hier vom Offenbarwerden Jesu Christi. Damit meint er sein Kommen. Und da wir mit riesigen Schritten diesem großen Tag der Welt- und Reichsgottesgeschichte entgegengehen, sollten unsere Herzen in dieser Adventszeit mit großer Erwartung und Freude erfüllt sein. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt, um sein ewiges, unerschütterliches Reich aufzurichten. Und bis dahin gilt es durchzuhalten, auszuharren in mancherlei Anfechtungen, die für einen Christen zu dieser Zeit einfach dazugehören. Darüber freut ihr euch, so schreibt Petrus hier, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, in mancherlei Glaubensprüfungen. Das gehört also zu unserem Leben, zu unserem Glaubensweg in dieser Zeit dazu, wie Luther gesagt hat, dass die Christen bedenken sollten, dass sie es nicht besser haben werden als alle Heiligen, also als alle Gläubigen, die jemals gewesen sind und der Herr und das Haupt aller Heiligen selbst gehabt hat. Trübsal, Unfriede, Traurigkeit, Angst, Not und so weiter. Das ist also ein düsteres Bild, das Luther uns hier vor Augen malt, das aber durchaus der Realität entspricht. Trübsal, Unfriede, Traurigkeit, Angst, Not und dergleichen mehr. Wir müssen zugeben, dass wir hier in Europa in den vergangenen Jahrzehnten als Christen verwöhnt waren. Die Welt hat uns ziemlich zufrieden gelassen und in unserer Gesellschaft war der Einfluss christlicher Werte noch zu spüren. Und das hat sich in jüngster Vergangenheit drastisch mehr und mehr verändert. In den Medien schießt man sich auf die sogenannten christlichen Fundamentalisten ein. Bibeltreue Christen werden durch den Gebrauch des Wortes Fundamentalist in die Nähe islamistischer Gewalttäter gerückt. Man weckt ganz bewusst Gedankenverbindungen zu den radikalen Moslems und schreckt nicht vor Verleumdungen und Falschdarstellungen zurück. Es ist an der Zeit, liebe Geschwister, dass wir umdenken und uns auf schwierige Zeiten einstellen. Es sollte uns eigentlich nicht überraschen und befremden, wie Petrus auch an anderer Stelle sagt. Lasst euch die Hitze nicht befremden, die Hitze der Trübsal, die euch widerfährt. Im Gegenteil, es sollte uns also nicht überraschen und befremden, sondern im Gegenteil. Es sollte uns eher beunruhigen, wenn wir in unserer Gesellschaft allzu viel Anerkennung, Akzeptanz und Ehre bekommen. Als die Erweckungsbewegung in England im 18. Jahrhundert unter Whitfield und Wesley eine gewisse Anerkennung gewonnen hatte, wunderte sich Wesley darüber. Er schrieb: Ich war sehr überrascht über die Höflichkeit der Leute, wohin ich ging, der Vornehmen wie der Übrigen. Was mag das bedeuten? Bin ich ein Menschenknecht geworden? Oder hat der Anstoß des Kreuzes aufgehört? Unser Herr Jesus Christus hat einmal gesagt: Weh euch, wenn euch jedermann wohlredet. Weh euch, wenn euch jedermann wohlredet. Natürlich wollen wir die Ablehnung der Welt nicht herbeiwünschen oder gar provozieren. Luther hat sich auch dazu geäußert: Das will Gott nicht haben, dass du dir selbst ein Leiden aus eigener Andacht erwählest, sondern wir sollen warten, was uns Gott auferlegt und zuschickt, dass wir gehen und folgen, wie er uns führt. Und genau das sagt hier Petrus mit den Worten: Wenn es sein soll, dann werdet ihr euch freuen, oder darüber freut ihr euch, nämlich darüber, dass ihr von Neuem geboren seid, darüber, dass ihr ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe habt, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, dass ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Darüber dürft ihr euch jetzt freuen, jetzt schon freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, also wenn es dem Willen Gottes entspricht, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, Prüfungen. Also wenn es sein soll, doch dass es hin und wieder, ja sogar oft, von Gott für seine geliebten Kinder so verordnet ist. Also sein soll, dass es oftmals so sein soll, das lehrt die Geschichte der Gemeinde Jesu zur Genüge. Solche Leiden im Leben eines Christen sind Bewährungsproben für den Glauben. Sie sollen die Echtheit des Glaubens bestätigen und fördern. Ich wurde erinnert an ein Lied, das wir immer wieder gerne damals gesungen haben im Chor. Da heißt es: Gott ist und bleibt getreu. Sein Herze bricht vor Lieben, pflegt er gleich auch einmal die Seinen zu betrüben. Er prüfe durch das Kreuz, wie rein der Glaube sei, wie standhaft die Geduld. Gott ist und bleibt getreu. Er prüfe durch das Kreuz, wie rein der Glaube sei. Das ist genau das, was Petrus hier auch zum Ausdruck bringt, was er in einem Bild deutlich macht, nämlich wie das kostbare Gold im Feuer geläutert wird, so muss auch der Glaube des Christen im Feuer geläutert werden. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Um reines Gold zu erhalten, wird dieses Edelmetall einem Schmelzprozess unterzogen, um es von allen Schlacken und Fremdstoffen zu reinigen. Und was die Feuerprobe besteht, das erweist sich als echtes Gold. Und genau das tut Gott mit denen, die sich zu Jesus bekennen, die zu ihm gehören. Er wirft sie in den Schmelzofen der Trübsal, wie es im Propheten Jesaja heißt: Ich habe dich geprüft, erprobt, geprüft im Glutofen des Elends. Um offenbar zu machen, was Trug und Schein, was unecht ist, was echt ist, all das muss offenbar werden. Und im Alten Testament haben wir eine sehr bekannte Stelle, in der der Psalmist Gott geradezu darum bittet, ihn einer solchen Prüfung zu unterziehen. Es ist der 139. Psalm, und da heißt es am Ende: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Weg. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin oder ob ein Weg der Mühsal bei mir ist oder der Pein, oder aber man kann es auch so übersetzen, ob ein abgöttischer Weg, ein Weg des Abgottes bei mir ist. Das heißt also, gibt es irgendetwas in meinem Leben, was ich mehr liebe als Gott, woran ich mehr hänge als an Gott, an dem Herrn Jesus Christus? Ich meine, das muss offenbar werden. Deshalb dieser Läuterungsprozess und darum auch die Bitte Davids hier: Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ein Weg des Abgottes bei mir ist, und leite mich auf ewigem Weg. Warum betet David so? Nun, er wusste offensichtlich, wie leicht man sich täuschen kann im Blick auf unser Verhältnis zu Gott. Wie leicht man sich da betrügen kann, sich selbst was vormachen kann und auch anderen etwas vormachen kann, was das geistliche Leben betrifft. Manche gehen ein ganzes Leben lang zum Gottesdienst, ohne zu merken, dass ihr Glaubensleben nicht echt ist. John MacArthur ist uns ja ein Begriff, mit dem wir nicht in allen Dingen eins sind, aber der doch einen guten Dienst tut. Er hat ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Es ist nicht alles Gold, was glänzt«. Und in diesem Buch kommen er und verschiedene andere Autoren zu Wort. Es geht da unter anderem um die Beurteilung des Buches von Rick Warren, »Leben mit Vision«, um Anbetungsmusik und verwässerte Verkündigung. Und in seinem Vorwort sagt MacArthur Folgendes: »In der heutigen Gemeinde ist nichts wichtiger, als dass die Notwendigkeit von biblischer Beurteilung wieder neu betont wird. Geschieht das nicht, hat die wahre Gemeinde ein ernsthaftes Problem.« Also es ist äußerst wichtig, nach den Worten von MacArthur, dass wir ein Unterscheidungsvermögen gewinnen, dass wir unterscheiden können zwischen dem, was echt ist und was nicht echt ist. Und das beginnt immer im eigenen Herzen, ihr Lieben. Ich kann nur nach außen hin recht beurteilen, auch im rechten Geist beurteilen, wenn das Unechte vom Echten nicht in meinem eigenen Herzen geschieden wird. Und deshalb immer wieder dieser Läuterungsprozess. Deshalb auch dieses Gebet David. Es muss also das Echte vom Unechten unterschieden und geschieden werden. In einem Artikel in diesem Buch, es ist nicht alles Gold, was glänzt, In einem Artikel erzählt er, wie in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Kalifornien das Goldfieber ausbrach. Viele Tausende von Abenteurern ließen Freunde und Familien zurück, so heißt es da, und reisten nach Kalifornien, um auf den Goldfeldern nach Gold zu suchen. Er schreibt, auf ihrer Reise nach den unterschiedlichen Zielorten lernten die Goldsucher schnell, dass nicht alles, was wie Gold aussah, auch tatsächlich Gold war. Flussbetten und Steinbrüche konnten voller goldener Flecken und trotzdem vollkommen wertlos sein. Dieses Katzengold war Eisenpyrit und die Goldsucher mussten in der Lage sein, es vom echten Gold zu unterscheiden. Ihre Existenz hing davon ab. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Und auch bei solchen, die wirklich echtes Gold des Glaubens haben, die wirklich und wahrhaft von Neuem geboren sind, wie Petrus das hier sagt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten, bei denen also wirklich echtes Gold des Glaubens zu finden ist, auch bei ihnen ist immer wieder ein solcher Läuterungsprozess nötig. Dazu also die Anfechtungen, die Prüfungen, dazu das Leid. Gott möchte, dass wir in unserem Glaubensleben durch und durch echt sind und echt werden. Wenn schon ein vergängliches Edelmetall wie Gold oder Silber einer solchen Prüfung ausgesetzt wird, wie viel mehr der Glaube, der sich doch in der Erlangung eines ewigen Schatzes als unvergleichlich kostbarer erweisen soll. Wie Petrus das hier auch sagt, ja? Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold. Das, was wir haben im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, ist wesentlich wichtiger und kostbarer. Und das ist sehr schwach ausgedrückt, als das vergängliche Gold, als irgendetwas Irdisches, was diese Welt uns auch immer zu bieten haben mag. Da geht es um die Ewigkeit. Wir sollten uns also nicht entmutigen lassen und nicht verzagen, wenn es immer wieder Zeiten gibt, in denen Gott sein reinigendes Werk an unserer Seele tut. Und das veranschaulicht unser Herr Jesus Christus ja auch in Johannes Kapitel 15 in dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, wenn er sagt, eine jegliche Rebe, die da Frucht bringt, wird er reinigen, auf dass sie mehr Frucht bringt. Das heißt also, da wo wirklich echter Glaube zu finden ist und auch Frucht gebracht wird, in Christus Jesus zur Verherrlichung Gottes, muss eine tiefergehende Reinigung geschehen. Deshalb werden wir nie dahin kommen, dass wir sagen können, ja, jetzt haben wir das Ganze hinter uns gelassen, Leid und Not und dergleichen werden wir jetzt nicht mehr nötig haben. Wir sind schon so rein vor Gott, dass das alles nicht mehr erforderlich ist. Natürlich sind wir rein, grundsätzlich, in Christus. Weil wir betonen das ja immer, das ist unsere Gerechtigkeit vor Gott, unsere Reinheit vor Gott, was wir in Christus haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder von dieser Position ausgehen und die sogenannten Imperative in der Heiligen Schrift immer im Zusammenhang sehen mit den sogenannten Indikativen. Das heißt also mit dem, was ist, dass wir Stellung einnehmen. Darüber haben wir neulich auch gesprochen. Das ist ganz wichtig, aber es gibt auch einen Prozess der Läuterung und der Reinigung, dem wir immer wieder ausgesetzt sind. Und das ist nötig. Und es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die uns gut klar machen kann, was denn nun eigentlich echten Glauben ausmacht. Ich fasse das Geschehen mal kurz zusammen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das zu Hause einmal durchlesen. In 1. Könige Kapitel 17. Elia wurde von Gott während einer Zeit der Hungersnot ins Ausland zu einer Witwe mit ihrem Sohn gesandt. Und dort versorgte Gott ihn. Ich war zunächst einmal befahl er den Raben, ihn am Barkett zu versorgen. Und dann befahl er dieser Witwe mit ihrem Sohn, ihn und sie alle drei zu versorgen. Und während dieser Zeit starb der Sohn der Witwe. Da kommt also der Prophet Elia in dieses Haus hinein und da stirbt tatsächlich der Sohn. Ja, so ist das manchmal. Der Herr Jesus kommt in das Leben eines Menschen hinein und plötzlich geschehen Dinge, dass man wirklich denkt, ja, wie kommt das? Ich bin vielleicht davon ausgegangen, dass es jetzt umso problemloser gehen würde in meinem Leben. Das Gegenteil ist der Fall. Jetzt geschieht so etwas. Ja? Der Herr Jesus kehrt bei Lazarus, bei Martha und Maria ein und was geschieht? Lazarus stirbt. Das heißt also, die Gegenwart Jesu garantiert nicht dafür, dass wir ein problemfreies Leben führen können. Im Gegenteil. Gott lässt so etwas zu und er lässt es nicht nur passiv zu, sondern er ordnet diese Dinge in unser Leben ein, mit diesem Ziel der Läuterung, der Reinigung, dass das Echte vom Unechten geschieden wird. Naja, das geschah also bei dieser Frau, bei dieser Witwe, die hatte es ja schwer genug und jetzt kam das auch noch, dass ihr Sohn starb. Aber er wurde durch das Gebet Elias wieder zum Leben erweckt. Gott tat also ein Wunder an diesem Jungen. Und auf diese Weise kam es bei der Witwe zur Sündenerkenntnis. Also das Wunder, das vorher geschehen war, dass Gott auf eine wunderbare Art und Weise sie versorgte mit dem täglichen Brot, das brachte nicht das Entscheidende in Gang bei ihr, sondern erst diese große Not war es, die sie dahin brachte, dass sie dachte, Gott gedenkt meiner Sünden. Sie kam in das Licht Gottes hinein und kam zur Sündenerkenntnis. Aber, und das ist eben das Wunderbare, auch zur Erkenntnis Gottes und zur Erkenntnis der vergebenden Gnade Gottes und seiner Barmherzigkeit. Der Ort, das ist nun interessant, der Ort, in dem sie wohnte, nannte sich Zapat. Und Zapat bedeutet übersetzt Schmelzofen. Weil dort wundervolle phönizische Gläser hergestellt wurden, bei denen zuvor in einem Schmelzprozess alle Schlacken und Unreinigkeiten ausgeschieden wurden. Der Name dieses Ortes passt gut zu der persönlichen Erfahrung, die diese Witwe gemacht hat. Wenn Gott uns in den Schmelzofen wirft, ihr Lieben, dann kommt es zu einer umso klareren Gotteserkenntnis in Christus, indem wir Vergebung unserer Sündhaftigkeit durch sein Blut und das Leben haben, das Gott ehrt. So haben wir es erlebt, so haben wir es erfahren. Und jeder Einzelne von uns kann sicherlich davon etwas sagen, wie Gott gerade in Zeiten der Not ganz neu zu ihm geredet hat. Wie wir am vergangenen Sonntag schon sagten, Gott führt in die Wüste, um mit seinem Volk freundlich zu reden. Und so wirft er uns in den Schmelzofen, um manches offenbar zu machen, was uns gar nicht bewusst gewesen ist bisher, was uns gar nicht klar war, und führt uns da durch zu einer vertieften Erkenntnis der großen und herrlichen Liebe Gottes in seinem geliebten Sohn. Das ist doch wunderbar, ihr Lieben. Ne? Wollen wir uns das Ergebnis anschauen, was dabei rauskommt. Ne? Wenn wir drin sind in dem Schmelzofen, ist das eine bittere Geschichte für uns. Aber was dabei rauskommt, das ist Herrlichkeit. Das ist wirklich und wahrhaft Herrlichkeit. Dann klammern wir uns umso mehr an Christus im Glauben an Christus, der allein unsere Gerechtigkeit vor Gott ist, was sich dann eben auch vermehrt segensreich auswirkt auf unser persönliches Leben und auch auf das Leben anderer Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Gott uns anvertraut hat. Es darf keiner von denen einmal fehlen vor dem Thron Gottes, von denen, die Gott dir persönlich anvertraut hat. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Herr, sie müssen alle durchkommen. Alle, die du mir anvertraut hast, müssen zum Ziel ewiger Herrlichkeit gelangen. Dafür musst du sorgen, Herr. Also segensreiche Wirkungen, nicht nur für uns, sondern auch für diejenigen, die Gott uns anvertraut hat. Das ist wunderbar. Echter Glaube hängt sich an Jesus allein und rechnet mit seiner allgenügsamen Gnade. Dieser Glaube ist in den Augen Gottes etwas überaus Kostbares, wie Petrus hier ja sagt. Ein Gramm von diesem Glauben wiegt bei Gott mehr als alle Schätze dieser Welt. Dieser Glaube ist von allergrößter, konkurrenzloser Bedeutung für uns und auch für andere. Und erstlich und letztlich für Gott. Luther hat diesen Glauben einmal so beschrieben: Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wir sprachen vorhin von den Wegen des Abgottes, ne, von abgöttischen Wegen. Wer kommt denn da schon von los, aus sich heraus? Ne? Von Natur aus sind wir alle Götzendiener, hängen unser Herz an alles Mögliche. Aber in Christus haben wir die Loslösung davon. In Christus haben wir ein Herz, das ganz auf Gott ausgerichtet ist. Das ist doch wunderbar, ne? Das ist die Stellung, die wir haben. Also, von Natur aus ist es uns unmöglich gewesen und immer noch unmöglich, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Das ist Luther, ne? Ja, dieser Trotz des Glaubens, den wir bei ihm finden, ne? Das ist Luther, typisch für ihn. Das lasse ich bleiben. Ich verzweifle nicht, das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, der Herr Jesus spricht zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Das ist Glaube, ja. Glaube, der sich an Christus hängt, an ihn allein. Er zieht uns mit durch bis zur ewigen Herrlichkeit. Es gibt nichts, was Gott mehr ehrt und erfreut als dieser Glaube. Denn er hängt sich an den, den Gott uns geschenkt hat, um uns in ihm allein alles zu geben, was ihm wohlgefällig ist. Auch einen Anwalt in Zeiten der Verfolgung. Die Gemeinde Jesu gleicht in der letzten Zeit mehr und mehr einer schutzlosen und rechtlosen Witwe, wie wir sie in Lukas Kapitel 18 im Gleichnis von der bittenden Witwe finden. Sie steht im krassen Gegensatz zur abgefallenen Christenheit, von der es in Offenbarung Kapitel 18 so laut tönt: Ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. Ich war Offenbarung 18. Das endzeitliche Babel, die abgefallene Christenheit. Man nennt sie auch Hure Babylon. Ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe. Das ist dieser krasse Gegensatz zur Gemeinde Jesu in der letzten Zeit. Eine Witwengestalt hat diese Gemeinde, eine Witwengestalt. Und damals bedeutete das, schutzlos und rechtlos zu sein. Ja? Dagegen eben dieses endzeitliche Babel, die wahre, echte Gemeinde, schutzlos und rechtlos ausgeliefert den bösen Mächten in dieser Welt, hängt sich an ihren Gott, von dem es im Psalm 68 heißt, das habe ich also neu entdeckt in diesen Tagen, zumindest in dieser Übersetzung jetzt, er ist ein Vater der Weisen, das war ja der Wahlspruch von Georg Müller, ja? Ein Vater der Weisen, er hat durch den Glauben viele, viele Waisenkinder ernährt. Ne? Darüber hinaus noch Missionare unterstützt durch den Glauben. Ne? Hat nie jemanden um irgendetwas angebettelt. Ja? Sondern alles von Gott erwartet. Und Gott hat ihn nie enttäuscht. Nie. Er ist ein Vater der Waisen. Und jetzt geht es weiter. Und ein Anwalt der Witwen. Ein Anwalt der Witwen. Das ist er auch für Gemeinde Jesu in der letzten Zeit. In diesem Glauben werden wir nicht enttäuscht, zumal wir auch diesen Glauben in Christus haben. Wir haben ja nicht nur einen Glauben an ihn, sondern wir haben den Glauben des Sohnes Gottes. Wir haben diesen Glauben, der das Herz Gottes so erfreut, in Christus, der am Kreuz durch die allergrößte Prüfung gegangen ist, nämlich dem Vater zu vertrauen, auch in der tiefsten Finsternis der Gottverlassenheit. Christus allein hat an unserer Stelle diese Prüfung bestanden und besteht sie auch in uns und durch den Glauben. Dieser Glaube ist es, also durch den Glauben, den er selbst in uns wirkt, dieser Glaube ist es, der sich an die Gnadenzusagen des Wortes Gottes hängt, der an sich bereits in sich selbst, dieser Glaube Christi, an sich bereits vollkommen ist. Ne? Da ist ja alles rein. Sein Glaube ist immer rein, vollkommen rein. Ja? Aber er ist eben in unserem derzeitigen Zustand nicht frei von Beimischungen, von unserer Seite, sündigen Beimischungen. Und deshalb ja auch dieser Schmelzprozess. Ich meine, der Glaube Christi an sich hat keinen Schmelzprozess mehr nötig, aber wir, damit das ausgeschieden wird, was nicht dazu passt. Was bleibt bei diesem Läuterungsprozess? Was bleibt? Was bleibt übrig? Der fromme Mensch, der jetzt noch frommer geworden ist, durch diesen Läuterungsprozess noch frommer, was bleibt? Christus bleibt, er ganz allein. Er ist der Einzige, der übrig bleibt. Und auf ihn sind unsere Augen gerichtet, unsere Blicke gerichtet. Er ist es, der bleibt. Das ist der Glaube, den Gott sucht. Es ist der Glaube Christi, es ist Christus selbst, den Gott sucht, in unserem Herzen und Leben. Das ist es, worauf es ankommt. Ja? Gott macht uns nicht mit der Zeit immer frömmer dem alten Wesen nach, ne? Sodass wir uns noch mehr unserer Frömmigkeit brüsten können. Er macht uns elender in uns selbst und reicher in Christus. Wir lesen im Alten Testament vom sogenannten heiligen Überrest. Wer ist dieser Überrest, dieser heilige Überrest? Das ist Christus. Und all diejenigen, die sich an ihn anhängen, wie Luther gesagt hat, ja, die gehören zum heiligen Überrest. Er bleibt also in diesem Schmelzprozess. Sein Glaube, seine Herrlichkeit, seine Liebe, all das, was wir in ihm haben. Es kommt also der Tag, an dem alle Welt den Herrn preisen wird für das, was Gott aus elenden Sündern gemacht hat. Und wie er sie in seiner Macht durch den Glauben zur ewigen Seligkeit geführt hat. Wie heißt es hier bei Petrus? Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Wenn er wiederkommt, wird ihm ganz allein Lob, Preis und Ehre zuteil werden und dem Vater im Himmel durch den Heiligen Geist. Adventszeit ist also auch Läuterungszeit. Auch wir als Gemeinde hier vor Ort stehen in einem solchen Läuterungsprozess, wenn auch nicht in einem speziellen Verfolgungsleiden, wie es an anderen Orten in dieser Welt geschieht, aber doch in mancherlei Nöten, wie Petrus es hier auch nennt, mancherlei Anfechtung, wörtlich, da steht ein Wort, das bedeutet eigentlich bunt, ne? Es geht manchmal bunt zu, auch in unserem Leben, ne? Also es gibt die verschiedensten Arten von Glaubensprüfungen. Und manche von uns befinden sich zurzeit in diesem Schmelzofen der Trübsal. Auf die Frage, wozu, haben wir nun vom Wort Gottes her eine klare Antwort bekommen, die wir im Glauben des Sohnes Gottes ganz neu fassen wollen. Wozu? Damit euer Glaube in Christus als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu kommen wir zu dir, um dir zu bekennen, dass uns das gar nicht gefällt, wenn du uns solche Wege führst, von denen wir gerade gehört haben. Wege der Trübsal, der Not, des Leidens, des Tränenvergießens. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Aber wir können nur staunen über das, was du daraus machst. Du offenbarst uns die Herrlichkeit deines Sohnes. Du offenbarst den Herrn Jesus in unseren Herzen, umso tiefer, umso klarer, dass wir erkennen, dass wir in ihm, in seiner Gnade, alles haben, was dein Herz erfreut. Dafür preisen wir dich und loben dich und freuen uns auf diesen großen Tag, an dem du wiederkommen wirst in Macht und Herrlichkeit. Amen.